durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm im Psalm 16, ich habe den Herrn allzeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Noch den letzten Vers dieser Predigt, Vers 36. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Ich habe gestern mit einem jungen, gläubigen Pfarrer gesprochen. Die Gabe hat auch evangelistisch viele junge Leute anzusprechen. Er erzählt, wir waren mit einer Gruppe in einem Gottesdienst und waren bedrückt, wie trostlos heute ein Christengottesdienst sein kann. Schwache Predigt, jämmerlicher Gesang, ein paar müde Leute sind rumgesessen. Ich denke, Sie haben das oft erlebt, dass Sie in einem Gottesdienst drin waren und sagen, es war eigentlich zum Heulen. Ein herrliches Evangelium. Und dann kam die Botschaft rüber. Wir selber wohnen, seitdem wir also von unserem Pfarrbezirk weg sind, in einem Gemeindebezirk, sind wir einmal in Gottesdienst gegangen. Das kann man sich nicht mehr antun. Die Pfarrerin hat gesagt, das ist wunderbar, wenn zwei Männer miteinander im Bett liegen und es ist keine Sünde, wenn man im Laden was mitlaufen lässt. Und dann kam Amen und die Predigt war fertig. Sag, was ist das bloß? Wie trostlos kann die Gemeinde Gottes in unserer Zeit aussehen? Das Evangelium verdreht wird. Und dann lesen Sie doch in der Apostelgeschichte. Wenn der Geist Gottes wirkt, da waren ein paar ganz armselige Prediger, ganz schwache Leute, die haben keine Bibelschule besucht, kein Training gemacht. Und plötzlich eine Botschaft, da kommen an einem Tag Tausende zum lebendigen Glauben an Jesus. Wissen Sie, was der William Booth, der Gründer der Heilsarmee, gesagt hat, als er die Apostelgeschichte las, hat seinen Kopf auf die Tischplatte fallen lassen und hat gesagt, Herr, tu es noch einmal. Tu es doch noch einmal, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, den brauchen wir, da wo wir sind, in unserer Gemeinde. Und die Botschaft des Pfingstfestes ist ja, dass Jesus das tun will. Mir ist es ganz wichtig, dass in den Abschiedsreden Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, es sei gut, dass er leiblich nicht mehr unter uns sei. Er schicke uns einen viel größeren Ersatz. Nämlich seine göttliche Gegenwart in seinem Geist, der alles abdeckt, was wir in dieser Zeit brauchen. Und da möchte man nur sagen, wo bleibt denn dieser Geist? Haben wir denn diesen Geist? Manche sind ganz durcheinander, dass sie denken, muss man da irgendwas ganz Besonderes machen, um diesen Geist Gottes zu bekommen. Das ist mir jetzt ganz wichtig, wenn wir Pfingsten feiern. Wie kriegen wir den Geist Gottes? Man kann ihn nur persönlich empfangen und ganz wichtig ist, dass Gott ihn uns heute geben will. Das ist die Botschaft am Pfingst. Gott hat den Schieber aufgemacht. Jeder darf aus der Fülle des Geistes Gottes leben. Du sollst ihn bekommen. Du sollst in diesen Tagen zugerüstet werden, voll des Heiligen Geistes, zurückkehren an deinen Platz und wirken. Aber jetzt interessiert mich heute Abend, wie merkt man denn das, dass der Geist Gottes da ist? In unserer Zeit wird viel darüber diskutiert, dass man sagt, da muss was ganz Extremes passieren. Also irgendwie Wahnsinnige Gefühle müssen da laut werden oder Ereignisse müssen da ablaufen. Jetzt gucken wir uns mal die Pfingstgeschichte, Apostelgeschichte 2 noch einmal an. Es geschah ein gewaltiges Brausen, aber das war ja nur beim ersten Mal so. Die Zungen auf den Häuptern, das war auch nur beim ersten Mal so. Es wird später nichts mehr davon erzählt. Ganz wichtig war, dass alle das Wort verstehen konnten in ihrer Sprache. Also nicht irgendwie in einer komischen Sprache der Halslaute, wie man manchmal heute vom Zungenreden redet, sondern in ihrer Sprache völlig klar, Griechisch, Lateinisch, Deutsch, Dänisch, alles völlig verstanden. Das ist ein ganz anderes Phänomen als das, was wir sonst vom Zungenreden kennen. Da war kein Dolmetscher nötig. Das ist ja nötig bei diesen Pfingstversammlungen immer, ein Dolmetscher, der die prophetische Rede übersetzen muss. Die haben in ihrer Sprache, steht ganz deutlich da, haben sie das Evangelium gehört, das gepredigt wurde. Und jetzt, was ist das Wirken des Heiligen Geistes gewesen? Eine Bibelarbeit des Petrus. Gar nichts anderes. Keine Totenauferweckung, keine Wunderheilung, keine großartige Musikeinlage, kein emotionales, exzentrisches Gebärden, ein vernünftiges, klares Reden, ein Bibeltext, verschiedene Zitierungen aus dem Alten Testament und eine Auslegung des Wortes Gottes. Es interessiert uns. Der Geist Gottes hat am ersten Pfingstfest durch eine Bibelarbeit gewirkt. Und wenn wir uns in unseren Tagen wieder sehen und sagen, gibt's eigentlich neues Leben? Wie gibt's in unseren erstarrten Gemeinden wieder dieses, ja, wie bei den ersten Zeugen, wie in dieser Urchristengemeinde, dieses Leben, wo Menschen zum Glauben kommen, kann man nur sagen, der Geist Gottes wirkt durch Bibelarbeit. Nichts anderes wird uns da erzählt. Und das will ich Ihnen heute Abend einfach vermitteln. Jetzt können wir den ganzen Abend einfach erzählen und sagen, wie hat denn Gott immer wieder neues Leben gewirkt? War so gern in der Ludwig-Hofacker-Gemeinde, da hat Ludwig-Hofacker nicht gepredigt, sondern die wurde nur nach ihm so genannt, weil er in der Leonhardskirche, die unsere Mutterkirche war, ja kurze Zeit seinen Vater vertreten hat. Aber dieser Ludwig-Hofacker hat in seinem ganzen Leben keine 100 Predigten gehalten, war alles. Dann war er krank, so krank war er und dann war er tot. Keine 100 Predigten, aber diese 100 Predigten, wenn Sie die heute lesen, da ist kein Beispiel drin. Aber wir brauchen da immer Gags und Leben, damit die Leute überhaupt zuhören und Beispiele und moderne Bezüge und von der Technik und von der Natur. Hofacker hat einfach Bibel ausgelegt. Und das hat in unserem Stuttgart eine solche Erweckung gegeben, dass wir es 180 Jahre später noch spüren. Die Leute sind hinausgewandert, als der Oberkirchenrat ihn nach Rielingshausen versetzt hat, um diese Predigten zu hören. Die Predigten haben über 50 Auflagen erlebt, wurden in viele Sprachen übersetzt. Die haben einst die Gemeinden in Südrussland bewegt und haben dort neues Leben gegeben, aus der Bibelarbeit. Ja, wie ist denn die Reformation entstanden? Da war ein Mönch in seiner Zelle in Wittenberg, und hat einen Römerbrief ausgelegt. Und hat Bibelarbeit. Das ist ganz interessant. In der ganzen Missionsgeschichte kann man sagen, es gibt ja heute so gewaltige Aufbrüche und wir werden diesen Vormittagen und Abend dann immer gern noch davon erzählen. Eine solche große Ernte hat es meines Wissens überhaupt noch nie gegeben, wie wir sie in diesen Tagen erleben, in allen Teilen der Welt. Aber ich kann immer wieder sagen, es gibt diesen Aufbruch, neues Leben, dass Menschen im Glauben kommen, nur dort, wo das Wort Gottes ausgestreut wurde. Und das lässt sich jetzt ganz einfach zeigen, das ist für uns jetzt ganz wichtig, zunächst zu entdecken, der Geist Gottes, wie kann der Geist Gottes wirken? Theoretisch kann der Geist Gottes auch von mir aus wirken, dass einer vielleicht irgendwo einen Roman liest. Der Geist Gottes kann natürlich alles wirken. Aber in der Praxis ist es so, dass der Geist Gottes immer wirkt durchs Bibelwort. Das ist ja der Grund, warum wir das Bibelwort unseren Ansprachen zugrunde legen. Und es gibt gar nichts so Wichtiges wie das Bibelwort. Und das tut mir jetzt immer wieder leid, wenn ich dann Menschen treffe, die sagen, ich komme nicht zu meiner Bibel lese. Weißt du, auf was du verzichtest da? Am Morgen des Tages. Natürlich trostlos, wenn man das Bibelwort nur so runterraspelt und sagt, ich bin mit den Gedanken schon bei meiner Tagesarbeit. Aber wenn der Geist Gottes hier endlich wirken kann, wie soll der Geist Gottes in Ihrem Leben sonst wirken können? Sie können zu allen extremen, verrückten christlichen Veranstaltungen pilgern, um den Geist Gottes zu suchen. Sie werden ihn nie so erleben, wie in der Stille über dem Wort Gottes. Und wenn Sie mal die Predigt des Petrus anschauen, das war eine ganz simple Predigt. Er zitiert den Joel und dann erzählt er vom David, erwähnt den Psalm 16. Und dann sagt er, wie der David schon auf Jesus den Blick gerichtet hat. War eigentlich gar keine besondere Predigt mit irgendwelchen Dingen. Und der Geist Gottes hat Tausende von Menschen angerührt. Ich weiß noch, als einst Billy Graham kam ins Neckarstadion in Stuttgart in den 50er Jahren und die erste Evangelisation gehalten hat, waren wir alle überrascht, wie einfach der gepredigt hat. Aber wie hat er uns allen in der Kraft des Geistes Gottes auf einmal die Herrlichkeit des Evangeliums aufgeschlossen. Der Geist Gottes wirkt durchs Wort Gottes. Durch die Bibel. Das muss man einfach mal zunächst behalten. Und für uns ist das ganz wichtig, weil ja bei uns die Worte eigentlich das Problem sind. Wir hören in diesen Tagen natürlich immer wieder, dass die Leute sagen, du kannst nicht einfach bloß mit der Predigt kommen, du musst viel anderes haben, das brauchen wir einfach, wir sind Augenmenschen, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Leben. Aber wenn das Eigentliche fehlt, hat all das andere keinen Sinn. Die Frage, wie kann der Geist Gottes überhaupt wirken, wieder durchs Wort Gottes? Man sagt, der Philipp Jakob Spener sei der Vater des Pietismus, also dieser großen Erweckungsbewegung unserer Gemeinschaften. Das stimmt. Und da hat man oft gerätselt, was war das denn beim Philipp Jakob Spener? Und da werden viele Dinge erwähnt, dass er die Hausversammlungen gemacht hat oder dass er ermutigt hat, die Kinderlehre einzurichten oder dass der Philipp Jakob Spener zum Beispiel für die Bibelverbreitung eintrat oder gesagt hat, man soll in der Predigt nicht so viel streiten zwischen den Konfessionen. Kann man alles sagen. Ich meine ja immer, der Philipp Jakob Spener hat deshalb die große Erweckungsbewegung ausgelöst, weil er einen ganz frechen Satz gesagt hat. Wenn man den heute sagt, dann ist Zunder da. Da gibt's Krach. Philipp Jakob Spener hat gesagt, wenn ein Pfarrer den Heiligen Geist nicht hat, richtet er mehr Schaden als Nutzen an. Und das ist der Punkt. Ja, für uns selber haben wir den Heiligen Geist empfangen. Wir werden in diesen Tagen nur viel hören, wie ich ihn kriege. Durch Buße, Reue, Bitte, Herr, komm, fülle mich. Ganz simpel. Wie ein Kind um Brot schreit, so dürfen wir den Vater bitten, gib uns deinen Heiligen Geist. Da sind wir in der ganzen Schwachheit, nur die Bittenden. Und Gott selber wirkt auf einmal auf geheimnisvolle Leute, weise durch seine Boten. Aber das Interessante ist, dass die Bibel immer wieder betont, dass das Wort, das Bibelwort, Träger des Geistes Gottes ist. Ich will Ihnen nur ein paar Stellen einmal zeigen. Und das ist mir heute Abend, am Abend des zweiten Pfingstfeiertags, nochmal ganz wichtig. Als Jesus predigte, hat Jesus einmal selber das Geheimnis gelüftet und sagte, meine Worte sind Geist und Leben. Also wir können ja viel plappern und viel schwätzen und da kommt nichts raus, sondern reden kann man viel. Bei den Jesusworten ist anders. Die sind geladen mit Energie. Man kann das natürlich auch hören und zum einen Ohr reinlassen, zum anderen wieder rauslassen. Aber wer es mit einem begierigen Herzen hört, der weiß, wie das ist. Ich habe das immer wieder in meinem Pfarrdienst erlebt, wenn man bei Schwerkranken stand. gerade wieder so einen furchtbaren Todesfall, wo eine junge Mutter von ihrem anderthalbjährigen Kind weggenommen wurde, unheilbare Krankheiten. So. Wie kann man denn Trost geben? Und dann sagen sie ein Jesuswort am Sterbebett und ein Mensch findet Frieden. In diesem Grauen des Todes hat er plötzlich Boden unter den Füßen. Glauben, das können Sie gar nicht erklären. Das Wort Gottes ist so voller Kraft, dass es einen sterbenden, schwachen Menschen Gewissheit schenkt. Meine Worte sind Geist und Leben. Und manche sagen, oh, wir wollen doch nicht bloß Bibelworte sagen, wir wollen das irgendwie interessanter machen. Du kannst ja gar nichts Größeres machen als Bibelworte sagen. Aber die sind voller Geist und Leben. Die sind wie wenn da elektrischer Strom drin sei, wenn man da in Berührung kommt und Sie haben es doch schon erlebt. Jetzt müssen Sie erzählen, wo in Ihrem Leben die Worte Gottes, die Bibelworte plötzlich so gefüllt wurden, in aussichtsloser Lage, als Sie in Schwermut waren. Dann war plötzlich ein ganz kurzes Wort, das Sie aufgerichtet hat. Meine Worte sind Geist und Leben. Paulus hat das etwa mal so beschrieben und sagt, dass die Bibelworte geschrieben wurden von Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Und da diskutieren die Frommen dann immer drüber, ob es eine Verbalinspiration gibt oder nicht. Das ist ganz entscheidend. Wir heute, die ja so ein gebrochenes Verhältnis oft zur Bibel haben und die Bibelkritik, die der Tod unserer Gemeinden ist, weil man kein Verhältnis mehr zum Wort Gottes findet, die müssen wieder merken, das ist tatsächlich so. Natürlich wurde die Bibel abgefasst mit dem Heiligen Geist. Wie soll es denn sonst gewesen sein? Gott will ja, dass wir durch dieses Wort zum Glauben kommen können. Aber das Wunderbare ist doch, dass dieses Wort heute noch den Geist Gottes in sich trägt, dass der heute noch treibt. Und jetzt hören wir all die Geschichten, dass da plötzlich ein junger Mensch irgendwo eine Bibel bekommt und liest in der Bibel und es ergreift ihn und krempelt sein ganzes Leben um. Dieses Wort Gottes ist kräftig und mächtig und dringt durch. Das können wir gar nicht. Der begabteste Redner kann das. Das Wort Gottes schafft und wirkt und hat Kraft, weil der Geist Gottes dabei ist. Und mir ist das deshalb so wichtig, weil in unseren Tagen immer der Geist Gottes mit irgendwelchen übersinnlichen Erfahrungen, Erlebnissen zusammengebracht wird. In der Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, war es eine ganz schlichte Bibelarbeit, voll des Heiligen Geistes. Und das wollen wir wieder, dass dieses Wort Gottes, das Sie weitergeben, voll des Heiligen Geistes ist, dass Ihr Dienst in Ihrer Gemeinde geschieht, das Wort Gottes kann wirken in der Kraft des Heiligen Geistes. Lass uns darum beten. Wir können ja nicht mehr tun. Herr, komm du mit deinem Geist. Wir wollen uns reinigen. Der Geist Gottes wohnt nicht in einem Herzen der Sünde untertan, hat August Hermann Franke mal gesagt. Da kommt der Heilige Geist nicht rein. Ich will mich reinigen lassen. Das war das Lied auf den Terstegen. Der Geist Gottes soll mich erfüllen, mich ganz durchdringen. Christus selber soll in mir Wohnung machen, aber dass sein Wort sich in seiner ganzen Kraft wieder entfalten kann. Das waren die großen Erweckungsbewegungen. Wie wir sie erleben, ich weiß noch, wie ich das erste Mal nach Mittelamerika kam. Ich habe gehört, da ist die Christenheit enorm gewachsen, etwa in Guatemala, Costa Rica, von 1% in der Bevölkerung, die Evangelikalen noch 25%. Ich dachte, das ist ja gewaltig. Aber ich habe das Geheimnis erst verstanden, wenn man da am Sonntag Nachmittag durch die Straßen von Guatemala City ging, da hat jeder der jungen Leute Bibel unterm Arm gehabt. Das war die Erweckung. Da saßen sie in den Parkanlagen auf der Wiese, sangen Lieder mit den Gitarren und die Bibel in der Hand. Und ich weiß noch, in Costa Rica, wenn man ein Taxi fuhr, da wo bei uns die Taxifahrer die Bildzeitung liegen haben, da ist oft so ein Bord beim Lenkrad da unten und so, da lag eine zerlesene Bibel beim Taxifahrer. Das ist eine Bibelbewegung gewesen. Oder in Kolumbien, da wurden ja in den 50er Jahren von den fanatischen Katholiken noch die, ich glaube, 50 evangelische Kirchen abgebrannt. War ganz große Wahnsinn, eine ganz kleine evangelische Christenheit. Die ist ganz stark gewachsen, und als in den 80er Jahren der Papst von Rom nach Kolumbien kam, hat er öffentlich in allen Kundgebungen gesagt, geht zu euren evangelischen Brüdern und lernt von ihnen das Bibellesen. Er hat genau gewusst, was diese Christenheit braucht in Lateinamerika, die so arg vom Aberglauben und vom Dämonenkult und vom Voodoo-Denken und Zauberei durchsetzt. Bibellesen, Erneuerung der Gemeinde über dem Wort Gottes. Das nützt natürlich nicht, dass man die Bibel bloß so runterliest. Nein, dass das Wort ergreifen kann. Nun gebraucht Paulus eine schöne Formulierung fürs Bibelwort. Im Epheserbrief, ganz am Schluss steht das. Und das wollen wir sich einfach mal merken. Was ist das Schwert des Heiligen Geistes? Das Schwert des Heiligen Geistes ist das Wort Gottes. Der Heilige Geist wirkt durchs Wort Gottes. Wir meinen immer, da muss was ganz Besonderes passieren. Das Wort Gottes ist das Schwert des Heiligen Geistes. Oder dann noch ein anderes, aber wenn Sie mal Bibel lesen, merken Sie, das Größte, was ja geschieht, ist die Erneuerung, wir sagen die Neugeburt. Ich gebrauche immer gern das Wort Neugeburt statt Wiedergeburt, weil bei Wiedergeburt meint einer immer, dass er vielleicht als Made im Darm eines Hundes mal rauskommt im neuen Leben. Das ist ja die Seelenwanderung der Inder. Also deshalb sage ich immer lieber Neugeburt, damit man nicht an die hinduistische Wiedergeburtslehre oder buddhistische Lehre denkt. Neugeburt. Das Größte, was da geschieht, dass ein Mensch eine neue Kreatur wird. Jetzt, was passiert denn da? Dass Christus wohnt und da sagt Jesus, durch Wasser und Geist. Aber da gebraucht Paulus auch die Formulierung, durch Wasserbad im Wort. Es geht gar nicht darum, in welcher Taufpraxis es ist, sondern entscheidend ist, ob das Wort Gottes sich erneuert und das ist fast austauschbar, Wort und Geist. Und jetzt wissen Sie, wenn Sie den Heiligen Geist benutzen, ohne dass er mit dem Wort Gottes verbindet, kommen Sie bei der menschlichen Schwärmerei raus. Oder bei der menschlichen Spindisiererei, dass irgendwelche Träume entfalten werden. Was habe ich in meinem Leben gehört an Prophetien angeblich vom Heiligen Geist und kurze Zeit später, mein Gewiss war erlogen und erstunken. Waren gar keine Prophetien vom Heiligen Geist. Da wurden Kundgebungen vor, das wird volle Stadion werden in Berlin und was alles von Gott gegeben ist und die Prophetien, wie die politische Entwicklung wird, lief alles ganz anders. Weil es nicht vom Wort Gottes gedeckt war. Aber der Geist Gottes hat sich ans Wort gebunden. Und das ist in der Pfingstpredigt interessant, wo wir das machen, im Hauskreis, wo Sie das weitersagen, im Krankenbett, dürfen Sie das wissen. Und der Geist Gottes, das geht auch nicht mit großen Sturmesrauschen vor sich, sondern im sanften, stillen Sausen. Da hört man nichts davon, sagt Jesus. Du merkst nur die Auswirkungen. Sagt Jesus beim Nikodemus. Wenn der Geist Gottes wirkt, merkst du nur die Auswirkungen. Und das Wunderbare ist doch, dass Sie es wissen. Und jetzt sage ich es Ihnen. Sie dürfen in der Kraft des Geistes Gottes das Wort weitersagen. Und das müssen Sie zusprechen. Und das wollen Sie auch. Und das suchen Sie nicht. Ich darf es Ihnen heute sagen. Gottes Geist will in Ihnen wirken. Und gebraucht sie da, wo sie das Wort weitergeben. Und das kommt nicht leer zurück, weil der Geist Gottes schafft, wozu er gesandt ist und was er wirken will. Und das verhallt nicht bloß und das setzt etwas in Bewegung und wirkt Neues. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 4, da sagt Paulus, wenn Sie es aufschlagen, das ist ganz gut noch, wir hätten das bei mehr Stellen noch machen können, Kapitel 2, Vers 4. Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Nicht bloß bei Ihnen so. Jeder, der dem Herrn Jesus dient und sein Wort auslegt, tut das mit Furcht und Zittern und in großer Schwachheit. Es wäre schlimm, wir würden es in Stärke tun, in Sicherheit. Können wir es überhaupt richtig? Und dann kommt, und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Der Geist Gottes macht das immer durch unsere Schwäche hindurch. Und es ist oft das Wirksamste, wenn wir etwa erzählen und sagen, ihr habt dem Herrn Jesus viel Schande gemacht, aber ich habe erlebt, dass er treu ist und mich nicht fallen lässt. Wissen Sie, so ein Zeugnis ist für den Geist Gottes so wunderbar. Der kann nur wirken. Weil wir an unserer Schwäche ganz ehrlich stehen bleiben. Da wird nichts Falsches an fleischlicher Größe vorgespielt, sondern der Herr wirkt mächtig und stark. Die ganze Geschichte der Mission ist eigentlich eine ganz erschütternde Geschichte menschlicher Ohnmacht und Schwäche. In der christlichen Kirche war immer nur eine kleine Minderheit hinter den Missionaren gestanden. Und die ausgesandt wurden, waren oft kranke Leute. Und sie haben Mühe gehabt, bis sie die Sprache gemacht haben. Und die haben vielleicht auch noch viel falsch gemacht. Aber der Geist Gottes hat mächtig gewirkt. Und wie der gewirkt hat, wenn das die Pioniere geahnt hätten, was da an Frucht rauskommt, hätten sie überhaupt nie geglaubt. In ganz großer Schwachheit. Sie haben oft auch gar nichts davon gesehen. Es darf Sie gar nicht entmutigen, wenn Sie sagen, von meinen Enkelkindern sehe ich gar keine Spur. Und der Geist Gottes wird nicht vergeblich wirken. Warten Sie mal, wie Sie im Himmel Augen machen. Was er noch wirkt, wo wir alles für aussichtslos und vergeblich ansehen. Und das ist jetzt für uns so wichtig, dass wir das neu entdecken als das Erlebnis, dass das Wort kräftig ist und mächtig ist und wirkt unter uns, ausgerechnet dieses schwache Wort, das so billig aussieht, dieses alte Bibelwort. Die Zeitschrift Newsweek, eine amerikanische Zeitschrift, so wie Spiegel oder Stern, hat vor 14 Tagen einen Artikel geschrieben über die Ausbreitung des Evangeliums in China in diesen Tagen. Und Sie müssen wissen, dass in China noch nach wie vor die großen Beschränkungen sind. Kein Christ kann ein Staatsamt begleiten, darf nicht Lehrer sein, darf nicht Richter sein, darf nicht Polizist sein, die Verlierer sein Amt und so weiter. Sie wissen, dass Hausgemeinden heute noch mit Bulldozern werden zerstört, verwüstet. Und das reden der Zeitschrift Newsweek toll drin, wie die Christen dort leben. Wird erzählt von einem Ort, die Leiter geben sich alle 3 Tage eine neue Handynummer, damit sie von der Regierung und von Geheimdienst nicht erwischt werden. Und die hätten schon 200 Missionare ausgebildet, von denen schon 35 in buddhistischen Ländern Mission treiben. Und die ersten Boten seien schon in den Islamländern des Nahen Ostens tätig. Die Hausgemeinden wollen 100.000, Sie haben recht gehört, in China, 100.000 Missionare aussenden, um das Evangelium in Zentralasien noch zu verbreiten, auf dem Weg zurück nach Jerusalem. Sie nennen das Back to Jerusalem, zurück nach Jerusalem. Und da steht drin, dass die Zahl der Christen wahrscheinlich 90 Millionen beträgt, und das in einer Zeit, wo gar keine Missionare dort arbeiten können. Und wenn Sie gucken, was ist das überhaupt in China, dann ist es das Wort Gottes. Und ganz schwache Leute, alte Leute. Lesen das. Ich erzähle immer gerne das Beispiel der Hörerpost von dem größten Evangeliumsender Far East Broadcasting. Da hat eine Frau geschrieben, wir waren an unserem Ort noch 3 alte Frauen. Wir trafen uns zum Gebet und lasen miteinander die Bibel. Heute sind wir 17 Gemeinden und allein 300 junge Leute unter 18 Jahren. Das ist nämlich in China verboten. Junge Leute unter 18 dürfen gar nicht in der Gemeinde teilnehmen. Ein paar Frauen waren zusammen, haben das Wort gelesen, aber sie haben es in der Kraft des Geistes Gottes gelesen. Und dieses brauchen wir bei uns noch einmal, diese große Erneuerung durch Gottes Geist, der uns lebendig macht, erneuert durch sein Wort. Und was ist das, was hier der Petrus nun herausstellt? Wir wollen auch immer darauf achten, er hat nichts unterschlagen. Er hat vom Gericht Gottes geredet. Warum haben wir eine Scheu, vom Gericht zu reden? Der kommende Tag Gottes. Ja, Gott sei Lob und Dank, schafft Gott recht. Der Tag der Erlösung und der Befreiung. Wo wird dieser Terrorismus der Welt einmal enden? Am jüngsten Tag wird er enden, wenn Jesus sein Reich sichtbar aufrichtet. Das Elend und der Hunger und das Unrecht. Das ist ganz wichtig. Gericht nicht zu unterschlagen, mit dem fängt der Petrus sogar an. Brauchen gar keine Angst zu haben. Es ist wichtig, dass Gott Recht schafft in dieser Welt. Das interessiert sogar die Gottlosen. Wann schafft Gott in dir? Der wird Recht schaffen. Aber ihr müsst den Namen Jesus anrufen. Das muss in dieser Predigt drin sein. Das war der Sinn der Bibelarbeit. Im Namen von Jesus geschieht Errettung, Befreiung. Wer den Namen Jesus anruft, der erlebt das. Der hat eine Ermutigung, eine Stärkung, eine Befreiung. Ich habe oft den Eindruck, bei uns in Europa sind die Finsternismächte genauso aktiv wie in diesen afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern. Wenn man oft das sieht, wie junge Menschen gefangen sind in Drogensucht, in Pornografie oder die Ehen zerbrechen und man sich angiftet. Wissen Sie, was heilt in all den unlösbaren Problemen? Da kann man ja therapieren und Sitzungen machen und Seelsorge machen. Ich habe es erlebt, in völlig hoffnungslos zerbrochenen Ehen, wo Menschen sich bekehrt haben, den Namen Jesus angerufen hat. Ist eine solche Revolution passiert, wenn Sie heute diese Ehepaare sehen, wie die wieder zusammengezogen sind, das gibt's nicht, dass es die gleichen Leute sind. Wenn Jesus in Menschen Wohnung macht und diese Predigt ist das Größte, was Sie verkünden können, denn nur das Anrufen des Namens Jesus ist nötig. Da ist keine Handauflegung nötig, da ist nicht irgendeine Absagepraxis nötig, sondern dass ich mein Leben lasse, mein altes Leben, Jesus als meinen Heiland erkenne, meine Schuld unterm Kreuz ablege, das macht frei. Und dann sagt Petrus in dieser schönen Pfingstpredigt noch, selbst die Todesmacht wird durchbrochen. Der David hat das schon erlebt und gewusst. Wenn ich auf Jesus blicke, hat er nur den kommenden Messias geahnt, den der Herr schicken wird. Und sagt das dem Volk, wisst ihr eigentlich, das Einzige, was euch bewahren kann, ist Jesus. Als Pfarrer musste ich an vielen Beerdigungen dabei sein. Es war oft bedrückend, wenn man mit Leuten gesprochen hat. Und wie das heute so abläuft, wie die Leute sagen, ach, der Mutter geht's jetzt gut, jetzt ist sie tot. Ich wollte immer sagen, ich glaube nicht, dass einem das sehr gut geht, wenn man in seinen Sünden stirbt und keine Hoffnung des Lebens hat. Aber das dürfen Sie ja natürlich Trauernden so nicht brutal ins Gesicht sagen. Es gibt ja so eine Volksfrömmigkeit, als ob der Tod der große Erlöser sei. Und wer ein wenig dahinter blickt, der kann nur zittern vor seinem eigenen Sterben. Aber eine herrliche Sache ist, wenn ich Jesus, meinen Erretter, habe, und selbst in der größten Krankheitsnot, wie sagt der Philipp Spitta, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Den Tod besiegen kann und den Tod nicht schmecken werde, weil ich Jesus habe. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Und wenn es vom Heiligen Geist die Rede ist, geht es doch darum, dass Christus in unserem Leben groß wird und dass in allen Predigten Jesus so in der Mitte steht, dass Menschen sich bekehren, ihre Todesfurcht überwinden, dass die okkulten, teuflischen Mächte durchbrochen werden, dass Menschen heraustreten aus ihren dunklen Bindungen und das neue Leben ergreifen. Weil das Wort Gottes diese Kraft hat. Ohne dieses Wort Gottes ist ihr Glaube tot. Und sie müssen in diesem Wort Gottes graben und suchen. Und dann merken sie auf einmal, dieses Wort Gottes verändert mich. Das verändert meinen Charakter. Das verändert meinen Sinn. Das schafft in mir. Wir haben angefangen gesagt, wie gibt's neues Leben in unseren Gemeinden? Wie kommt die Kraft des Heiligen Geistes bei uns zum Zug? Durch diese schlichten Zeugnisse. Da braucht man nicht mal Theologen dafür. Der Petrus war ein Fischersmann. Ein Handwerker. Ach, wunderbar. Was hat Jesus durch dieses Zeugnis von Handwerkern schon gewirkt? Von Müttern. Von alten, treuen Leuten. Die Menschen das geben durch ihr Wortzeugnis, Menschen den Heiligen Geist so geben konnten, dass etwas geschehen ist. Aufbrüche, Erweckung geschehen sind. Herr, tu es doch noch einmal bei uns. Worte voller Geist und Leben. In der Pfingstgeschichte, Apostelgeschichte 2, geht's um Bibelarbeit, um neue Freude am Wort Gottes. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort. dass du's uns gibst. Und dass du durch deinen Heiligen Geist immer wieder dieses Wort treibst und erfüllst. Wenn wir es oft in Schwermut und Traurigkeit zur Hand nehmen, dann hast du Kraft, uns herauszuholen aus den dunkelsten Abgründen. Wir wollen dich jetzt bitten, dass du auch unser Zeugnis segnest, auch dort, wo wir in Hauskreisen und Gemeinschaften dein Wort auslegen. Erfülle uns, dass es Frucht gibt für dich. Und tu du dies auch in den notvollen Zeiten heute, wo wir leben und das wünschen, dass es neues Leben gibt aus deinem Wort. Wirke du mächtig, aber zunächst, dass es uns umwandelt, dass wir jedes Mal neu beschenkt sind von deinem Wort, dass es uns zurechtweist, dass es uns straft und aufrichtet und Glauben schenkt, gewiss macht und fröhlich macht. Herr, dein Wort macht Leib und Seele gesund. Danke. Amen.